aus Hamburg.
Und Sien.
Und herzlich willkommen zu unserem Podcast für die Bauindustrie. Zukunft bauen. Dem Zukunftspodcast für alle, die sich für die Zukunft von Bauen und Leben interessieren. Wir sind
Martin
und Christian. Und wir werfen einen Blick auf die Zukunftsentwicklungen von Baubranche, Technologie und Lebenswelt und was diese für uns und für die Unternehmen der Branche bedeuten. Ja, hallo Martin, wie geht's dir?
Ja, Christian, danke. Gut, ich hoffe dir auch.
Ja, wunderbar. Wir kommen ja kürzlich aus der frischen Bergluft in Berchtesgaden, wo wir gemeinschaftlich bei den 23. Deutschen Asphalttagen waren. Da geht es, wie der Name schon sagt, natürlich um Asphalt, die Leitveranstaltung der Branche des Deutschen Asphaltverbandes. Hier alle zwei Jahre bringt der Verband der DAV hier Bauunternehmen, Industrie, Forschung, Auftraggeber zusammen. Also man muss sagen, immer eine Art großes Klassentreffen. Wenn man mal schaut, was da der Präsident Oliver Nose und die Geschäftsführer der Marco Bokis und André Teubel alle zwei Jahre auf die Beine stellen mit ihrem Team, das ist schon beachtenswert. Ich glaube, dieses Jahr waren es über 1200 Menschen, die da zusammengekommen sind, die alle in die Berge pilgern, um sich dort über das Thema Asphalt auszutauschen. Dies Jahr fachlich gehen wir gleich mal auf ein paar Themen ein, Martin, aber auch ein großes Highlight, Per Steinbrück mit einem Festvortrag und einem Ausblick über Deutschland, Europa und die Reformagenda, die es braucht, um die nötigen Weichenstellungen als Gesellschaft, aber auch als Wirtschaftsunternehmen zu treffen. Also viel los im Moment in sehr unruhigen Zeiten. Wir bauen stabile Straßen auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist aber der ganze Straßenbau auch in einer, ja, kann man sagen, grundlegenden Veränderung. Digitalisierung ist ein Dauerthema, das uns begleitet. CO2-Reduktion und Nachhaltigkeit, Stichwort auch temperaturabgesenkte Asphalte und auch das ganze Thema Energieversorgung in der Asphaltproduktion haben dies Jahr die Agenda weitgehend mitbestimmt. Wir waren gemeinschaftlich vor Ort und konnten da in ja, unterschiedlicher Rollenverteilung mit vielen Leuten sprechen, viele Eindrücke sammeln. Was mich zunächst mal dazu führt, Martin, du bist ja, bei dir fließt ja ein Stück weit auch, ich würde mal sagen, Bitumen im Blut zumindest. Asphalttage, Treffpunkt der Branche. Was ist so dein erster Eindruck, dein Takeaway von diesem Jahr vielleicht mal so als Ouvertüre zu unserer Folge?
Ja, Christian, danke, sag ich mal, für die einleitenden Worte. Letztendlich ist so ein bisschen auch der Eindruck, wie wir den auch schon bei der Infratech gewonnen haben, dass die Branche mit einem gewissen Optimismus jetzt auch in dieses Jahr und in die Zukunft startet. Das hat man auch hier in den Gesprächen vernommen. Die Leute haben großen Spaß dann gehabt, sich wiederzusehen. Ja, ja, also ich habe auch viele ehemalige Kolleginnen und Kollegen getroffen, die ich auch lange nicht getroffen hatte, aber auch insgesamt an den verschiedenen Ständen im Ausstellerbereich wurde viel kommuniziert. Es gab ja auch im Programm immer wieder die Kommunikationspausen, die extrem intensiv genutzt wurden, meines Erachtens. Die Leute haben wirklich Interesse am Austausch mit einem meines Erachtens doch eher positiven Blick nach vorne. Das ist so das, was ich erstmal grundsätzlich wahrgenommen habe. Ich glaube auch, dass die Location dort in Berchtesgaden ihr Übriges auch bei diesem Jahr wunderschönem Wetter dazu beiträgt, dass die Leute einfach mit einer Grundhaltung dahin kommen, die einer gewissen ja positiven Stimmung entspricht. Ja, das sind so die ersten Grundeindrücke, also positiv, die Leute haben Lust, sich zu treffen. Und dann gibt's natürlich viele Themen, die auf der Straße liegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist vieles, was mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun hat. Das ist vieles, was auch mit Änderungen von Regelwerken zu tun hat. Das ist natürlich, das zieht sich durch, das Thema Digitalisierung. Aber auch, und da wird natürlich eine Asphaltbranche intensiv von betroffen sein, große Planungen seitens der öffentlichen Hand, in den nächsten Jahren sehr, sehr viel Geld investieren zu wollen. Stichwort Sondervermögen des Bundes, aber auch Sondervermögen der Bundeswehr, wo ja auch viel verbaut werden soll. Und da waren nicht nur technologische Themen sehr weit vorne, sondern auch, ja, ist ja schön und gut, dass da jetzt Geld bereitstehen soll. Aber wie kriegen wir das denn verbaut? Und letzten Endes, wie kriegen wir das auch ausgeschrieben und vergeben? Und da waren ja auch sehr viele Gespräche der Beteiligten. Ich erinnere da auch an Podiumsdiskussionen zwischen Verbandsvertretungen und Autobahn GmbH, Straßen NRW, bayerische Regierungsvertreter. Also man ist da sehr, sehr stark im Austausch und Dialog, weil jeder weiß, glaube ich, dass das Geld im Haushalt alleine nicht reicht, sondern wir müssen es auch irgendwie, und jetzt, ja, bald werden es dann, warum ein Phrasenschwein für diese Folge, wie wir es auf die Straße bringen.
Ja, also das hat mich ja auch beeindruckt und natürlich auch neugierig gemacht. In dem Panel, das du gerade angesprochen hast, sagte mir der Herr Brandenburger, der technische Geschäftsführer der Autobahn GmbH, den wir hoffentlich ja auch hier im Podcast nochmal hören werden, sagte ja, wir brauchen da mehr Mut und wir müssen ja mehr funktional ausschreiben und wir müssen da enger in den Dialog gehen, und hat also auch ja hier nochmal die Hand ausgestreckt für konkrete weitere Gespräche. Da bin ich jetzt gespannt, ob es denn gelingt, hier nicht nur von der Spitze her, sondern auch in der Breite der Organisation diese ja richtige und gute Intention tatsächlich auch umzusetzen.
Ja, ich glaube, das ist so ein Thema, das muss von beiden Seiten kommen. Das muss von der Spitze kommen, wie du gerade auch gesagt hast. Das muss aber auch von unten kommen. Vielleicht auch durch Nachwuchs, der, sag ich mal, auch aus den Hochschulen rauskommt, die vielleicht auch eine ganz andere Projektabwicklungsform sich wünschen, kooperativer, weniger vertragslastig. Dementsprechend glaube ich, dass das von beiden Seiten kommen kann. Es müssen auch Angebote seitens der Bauunternehmen da sein, die sagen, ja, wir sind auch der Partner dafür. Und du brauchst dir bei uns keine Sorgen machen. Wir sind nicht derjenige, der vielleicht neue Vertragskonstrukte rigoros ausnutzt zu unserem Vorteil, sondern wir wollen da eine neue Projektkultur etablieren. Und das merkt man auch ganz deutlich in diesen Gesprächen auf einer Veranstaltung wie den Deutschen Asphalttagen, dass die Leute, die vielleicht auch aufgrund von ja etwas ja konservativen Projekt aufsetzen, was die Vertragsgestaltung und Vergütungsmodelle angeht, in einem Gespräch dort sehr, sehr kollegial, beinahe freundschaftlich miteinander umgehen und eigentlich gar nicht, sag ich mal, darauf getrimmt sind, so arbeiten zu müssen. Deswegen glaube ich, von den Typen der Leute ist es durchaus möglich, weil man hat bei allen irgendwie gemerkt, ja, so ein bisschen die Liebe zum Produkt Straße, zum Produkt Asphalt, zum Produkt Infrastruktur. Ich glaube, ganz, ganz viele der über 1200 Leute machen ihren Job auch als Herzensangelegenheit. Und wenn man merkt, dass andere Arten der Projektabwicklung, wie sie auf dem Panel diskutiert wurden, dazu bringen, dass das produktiver, effizienter ist und auch mehr Spaß macht, dann glaube ich, sind da relativ wenige, die sich da mit Händen und Füßen werden.
Ich glaube auch, also ich habe auch wahrgenommen, wir haben es selber gemerkt, wenn man sich in den Pausen verabredet hat, war es gar nicht so einfach zueinander zu kommen, weil man gleich irgendwo im Gespräch hängen blieb und es waren im Durchweg Gespräche, die genau von diesem Geist geprägt waren, den du gerade angesprochen hast. Also miteinander, wir wollen weg mit störenden Regularien, weg mit störenden, sinnfreien Dokumentationspflichten für den Aktenschrank, sage ich mal. Also da ist schon viel Wille und Konsens in die richtige Richtung da. Das kann man, glaube ich, so mitnehmen. Und das Thema Vertrauen spielt eine große Rolle. Ich glaube, auch da ist die Bereitschaft, da einen Vorschuss zu geben und aufeinander zuzugehen. Das muss jetzt umgesetzt werden. Ich glaube, das kann man mitnehmen. So ist auch der Startpunkt ins Jahr sicherlich ganz gut gewählt, da mit diesem Geist auch in das Jahr hineinzugehen, um dann die am Ende ja doch vielen Milliarden, die da bereitstehen sollen und bereitstehen und sich verteilen, tatsächlich in gebaute Zukunft zu verwandeln. Gehen wir noch mal rein in einige der Themen. Wir wollen das heute hier ja in der Folge etwas kompakter mal im Durchlauf machen, Martin. Das gute alte neue Thema Digitalisierung, KI im Straßenbau. Was nimmst du da aus fachlicher Sicht so mit? Was sind die zwei, drei Highlights, die bei dir hängen geblieben sind? Was kommt da auf uns zu? Was muss ich wissen, wenn ich nicht da gewesen bin? Woran muss ich arbeiten?
Ja, also letztendlich zielen fast alle Tools oder Konzepte, die auf den Asphalttagen vorgestellt wurden in Bezug auf Digitalisierung und KI, darauf ab, den Prozess von der Mischanlage bis zur Abnahme transparenter zu machen, leichter steuerbar und effizienter. Was bedeutet das? Ja, dass wir Monitoring-Prozesse haben, dass wir die Prozesse nachverfolgen können, zum Beispiel durch Tracking von Fahrzeugen, die Einbauprozesse überwachen, Temperaturüberwachung, die dann entsprechend gemeldet wird an digitale Tools, dass ich die zentral überwachen kann, auch für Eigen- oder Fremdqualitätsüberwachung. Ja, das Thema Thermosensorik, aber auch Digitalisierung der Asphaltmischwerke bis hin zu, sag ich mal, der Überwachbarkeit der gesamten Lieferkette bis Einbau, sodass ich letztendlich eine flächendeckende, kontinuierliche Qualitäts- und Prozesskontrolle habe, um da effizient zu sein. Wenn der Einbauprozess an sich ist im Asphalt ja relativ klar für die Fachleute. Ja. Jetzt geht es darum, dass wir es schaffen, mit digitalen Tools das transparent zu gestalten und die letzten Optimierungen da auch noch rauszuholen.
Wenn du dich nochmal in deine Zeit als in der Bauleitung zurückversetzt, gedanklich, was ändert sich positiv für die Bauleiter im Moment? Was gewinnen die oder wird es einfach komplexer? Ja. Also wo entsteht Mehrwert für denjenigen?
Also einmal klar, in der Planung von Asphaltbaumaßnahmen mit entsprechenden Tools eine entsprechende Taktung planen zu können, ist sicherlich deutlich leichter und auch am Ende effizienter. Aber halt auch, was das ganze Thema angeht, der Dokumentation. Ja. Ich muss nicht mehr am Ende Zettelwirtschaft zusammentragen, das Ganze auch noch in Verhältnisse setzen, sondern ich habe im Prinzip als schönes Nebenprodukt direkt die Dokumentation, wenn ich die digitale Überwachung habe. Und ich habe gerade bei größeren Asphaltbaumaßnahmen eine Prozessbegleitung auch als Möglichkeit der Projektsteuerung. Also ich sagen kann, okay, wir haben jetzt hier die Möglichkeiten, entgegenzuwirken. Einfaches Beispiel, ich tracke zum Beispiel die Zulieferfahrzeuge, die den Asphalt an die Baustelle bringen, und ich passe entsprechend dadurch, dass ich auf die Baustelle in Realtime die Information bekomme, wann wird der LKW da sein, die Fahrtgeschwindigkeit des Fertigers an, ja, um nicht im Worst Case den Fertiger anhalten zu müssen und ich dann entsprechende vielleicht über Fugenbilder erhalte, was wir nie wollen im Straßenbau. Also es ist einfach die Möglichkeit, deutlich kurzzügiger Informationen zu haben, um bestmögliche Entscheidungen auf der Baustelle treffen zu können.
Heißt für mich als Bauleiter, ich bekomme im Grunde ja mehr Handlungsspielraum und Handlungsmöglichkeiten, mit besseren Daten früher wirklich besser aktiv steuern zu können und mich um die Dinge aktiver kümmern zu können, wenn man das so mitnimmt.
Ja, im Prinzip wird mein Cockpit besser, in dem ich sitze. Ja. Das muss man letztendlich so sagen.
Also ich nehme selber ja auch wahr, dass wir reden immer wieder auch gemeinschaftlich drüber, Martin, das Thema Produktivität beschäftigt die Bauunternehmen. Du hast es eben angesprochen, es wird effizienter. Ich glaube, dass das eben auch ein Thema ist, wenn ich als Unternehmen investiere. Die ganze Technik, die Schulung, die Veränderungen, die Investitionen in Zukunftstechnologien, das ist ein gewisser Aufwand. Also damit geht ja einher, dass ich erwarte, dass eben nicht nur Prozesse effizienter werden, sondern dass ich am Ende auch produktiver werde, dass ich auch wirtschaftlicher werde in dem, was ich tue. Und wir tauschen uns ja häufig darüber aus. Also ich glaube, die Unternehmen sind jetzt gefordert, das merkt man auch in den Diskussionen, sich eben damit auch zu beschäftigen. Nicht nur, was macht der Bauleiter vor Ort mit seinen Daten und wie steuert er sozusagen auf der letzten Meile dann die Prozesse, sondern auch als Unternehmen in der Kette davor, dass man überlegt, wie können wir die Technologien so einsetzen, Maschinentechnik an der richtigen Stelle, Daten an der richtigen Stelle, Wissen am Ende.
Aber vielleicht, da mal kurz reinzukretschen, du hast ja auch viel mit Unternehmern gesprochen, auch vor Ort. Historisch ist es gefühlt so, dass viel immer Innovation über die Maschinenhersteller kommt. Wie ist denn da so dein Eindruck, wenn du jetzt mit Unternehmern sprichst? Hast du das Gefühl, da wird auch mehr an der Innovation gezogen, als dass sie einfach zu den Unternehmern gepusht wird durch die Maschinenhersteller. Wie ist da dein Eindruck, wie mit dem Thema Innovation, Digitalisierung, neue Themen umgegangen wird?
Also als Jurist würde man wahrscheinlich sagen, es kommt drauf an. Ich glaube, es kommt drauf an, mit wem man spricht, Martin. Ich glaube, wir haben beides. Wir haben diejenigen, die fühlen sich etwas getrieben von den Entwicklungen. Und wir haben aber, und das ist eher mein Eindruck, viel, viel mehr. Vielleicht hat das auch mit den nachrückenden Generationen zu tun, viel, viel mehr, die diese Chancen sehen in den Technologien. Und ich würde sagen, die auch größtenteils noch auf der Suche nach dem Potenzial sind. Also die erkennen ein gewisses diffuses Potenzial und die sind so in diesem Stadium, wo sie sagen, wir müssen mal schauen, was wir damit machen können und wie wir das realisieren können. Mhm. Das ist noch nicht ganz ausgegoren, aber ich würde sagen, unterm Strich nehme ich mehr Offensive inzwischen wahr bei vielen, wobei das jetzt ja auch eher eine anekdotische Evidenz sozusagen ist durch unsere Kontakte, Bekanntschaften, die am Ende ja nicht repräsentativ sind, sondern eher unsere subjektive und auch meine subjektive Wahrnehmung sind. Aber da nehme ich schon wahr, dass viele eher im Vorwärtsgang sind und diese Potenziale nutzen wollen. Das merkt man ja auch bei dem Thema Temperaturabsenkung, alternative Brennstoffe, kommen wir gleich noch drauf, für die Asphaltmischanlagen. Da sehe ich schon bei vielen eine Offenheit, ein Suchen, ein Ausprobieren nach neuen Wegen und das Erkennen von Chancen, das sehe ich schon als großes Thema.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, dass gerade im Bereich von Generationswechseln und Co. auch viele jetzt sich so ihre Nische suchen, wo sie, wenn sie das Unternehmen mit nach vorne bringen wollen, als nächste Generation sagen, wo kann ich denn jetzt hier meinen Beitrag leisten? Und da fällt halt oft so ein innovatives Thema direkt auf die Füße, dass man sagt, okay, dann nehme ich mich dem Thema auch an. Also so, ich glaube, der Generationswechsel bietet auch eine Chance.
Ich glaube, da gehen dann die Dinge auch Hand in Hand. Wenn wir mal das ganze Thema Nachhaltigkeit, CO2 anschauen, das ist ein Generationenthema zum Teil. Es ist aber auch, glaube ich, in den älteren Jahrgängen komplett angekommen, dass es Sinn macht, dort besser zu werden für die Umwelt. Das ist das eine Thema. Dass es aber auch wirtschaftlich Sinn machen kann, wenn das ganze Thema eben auch zunehmend zum Vergabekriterium wird, stärker in Ausschreibungen berücksichtigt wird und dort Eingang findet. Also ich glaube, dass die Dinge Hand in Hand gehen. Manchmal ist es ja gar nicht so trennscharf, ne? Das eine bedingt das andere. Ich glaube, was man merkt, ist, dass die Richtungsänderung in der Branche stattgefunden hat. Also man hat die Gesamtrichtung verändert, der Gesamtkurs hat sich verändert. Und der eine fährt den neuen Kurs ein bisschen schneller, der andere ein bisschen langsamer. Aber ich glaube, die ganze Kohorte, wenn man so will, ist inzwischen in der richtigen Richtung unterwegs. Sicherlich auch flankiert durch Spielregeln, die dann auch von staatlicher Seite kommen. Aber das ist ja nicht per se was Schlechtes. Ja. Also
du hast ja gerade das Thema Nachhaltigkeit schon angeschnitten, ja, mit CO2-Bilanzierung der Baustellen und Co. Und da merkt man auch, glaube ich, dass die Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer Nachhaltigkeit nicht mehr versteht als auf der Toilette hängt ein Schild, bitte Licht ausmachen, wenn ihr rausgeht, sondern dass das ein viel, viel komplexeres und auch Thema mit großem Hebel ist, ja. Und da haben wir viel auch über CO2-Bilanzierung von Baustellen gehört, über potenzielle Bonus-Malus-Systeme in Projekten, ja, auch mit Projektbeispielen. Und dann führt das unweigerlich im Asphaltbereich zum Thema Baustoffproduktion und Baustofflieferung. Ja, wenn nämlich Rohstoffbereitstellung und die Produktion im Mischwerk einen großen, großen Anteil des CO2-Fußabdrucks der Straße haben, ist das natürlich ein großer Aspekt, der betrachtet werden muss. Und ohne da jetzt zu stark in die maschinentechnischen Details zu gehen, ja, die auch dann auch teilweise weit über mein übliches Themenfeld hinausgehen, muss man sagen, wenn man sich die Vorträge zur Brennertechnologie, wo ein Brenner jetzt in der Lage ist, ohne große Umrüstung mit drei, vier unterschiedlichen Brennstoffen zu agieren, je nachdem, was die Marktlage, was aber auch ökologische Sinnhaftigkeit angeht, umgestellt werden können. Also von der Asche über Holz bis hin zu anderen Brennstoffen. Glaube ich, dass da alle, glaube ich, verstanden haben, dass das nicht mal ein Modethema ist, sondern ein Thema, wo sich die Branche intensiv mit beschäftigen muss. Und da muss man sagen, geht, glaube ich, schon sehr, sehr
viel. Wir haben es ja auch gesehen in dem Diskussionsprozess, Blog über alternative Brennstoffe, den ich da mit moderieren durfte, war ja auch unter dem Strich klar, die Technologien sind da. Also diese Multifuel-Brenner sind da, verschiedene Möglichkeiten sind da. Und es ist eigentlich eher eine Erweiterung von Möglichkeiten als die Kernfrage, ist es jetzt die eine oder die andere Alternative, sondern ich kriege im Grunde genommen durch ja mehr Wahlmöglichkeiten Alternativen, die ich dann auch sinnvoll nach Standort, nach konkreter Konstellation eben auch gestalten kann. Und ich glaube, das ist die Aufforderung an alle, hier zu sagen, was gibt es für Technologien, welche konkrete Situation habe ich hier in meinem einem Unternehmen. Ja, manche haben ja eigene Mischanlagen, manche betreiben nur Mischanlagen. Es gibt ja unterschiedliche Schwerpunkte in der Branche. Das heißt, habe ich hier, welche Systemlösungen habe ich hier auch für mein Unternehmen? Und ich glaube, was für mich hier nochmal deutlich war, auch es gibt einige, die vorangehen, die schon das eine oder andere ausprobiert haben. Der Dialog ist ein Schlüssel zur Lösung auch für die Branche. Also das, was hier in Berchtesgaden jetzt auf kleinem Raum stattgefunden hat, dass einfach unterschiedliche Akteure miteinander reden und sich austauschen und einfach mal sagen, Mensch, ihr habt da mit Holzstaub gearbeitet oder mit dem oder dem technischen Ansatz. Was ist eure Erfahrung? Was waren die Hemmschwellen? Was habt ihr gemacht? Wo gibt's Förderung? Das ist doch erstmal auch der erste Schritt und dann muss ich bereit sein, in meinem Unternehmen das einfach auch mal auszuprobieren und
da würde ich dich gerne konkret fragen, Christian, jetzt mal bezogen auf die Bauunternehmen, wenn CO2 so ein wichtiges Thema wird, auch in Ausschreibungen, was sind denn dann so vielleicht 2, 3 strategische Hebel, die Bauunternehmen betätigen müssen, um sich dem Thema auch passend zu widmen?
Naja, ich glaube, zum einen muss ich für mich ganz klar erkennen, dass das Thema Nachhaltigkeit Wettbewerbsfaktor schon ist und zunehmend werden wird. Und das meine ich gar nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht. Das ist auch ein Faktor für die Frage, halte ich Personal, gewinne ich Personal? Wen halte ich und gewinne ich am Ende? Ja, habe ich gute Leute, die zu mir kommen, weil ich zukunftsorientiert aufgestellt bin? Wir haben das auch bei einem Unternehmen hier gesehen mit dem Generationenwechsel, wo also auch ganz klar die nächste Generation Hand in Hand mit der Senior-Generation das Thema Nachhaltigkeit für sich als USP praktisch auch sieht. Zum Zweiten muss ich natürlich technologisch in der Lage sein, auch zu dokumentieren und das nicht nur nach außen, sondern vielleicht auch nach innen, um besser zu werden. Also ich muss Daten erfassen und liefern können. Das ist ein, glaube ich, großes Thema, unabhängig auch von Berichtspflichten, die hier und da jetzt ja wieder auch gelockert werden. Glaube ich, kann das ein großes Thema sein, dass ich steuere. Das ist so ein bisschen wie in der Formel 1, wo ich intern mit den Daten arbeite, die interessieren wahrscheinlich bedingt die Zuschauer gar nicht oder nur wenige Eckdaten, die interessieren wahrscheinlich die FIA bei der Formel 1 zum Teil, aber ich kann nicht sagen, ich erhebe nur die Daten, die Zuschauer oder FIA interessieren. Ich muss mich intensiv mit meinen eigenen Daten auseinandersetzen. Also das sehe ich auch als großes Thema hier. Im Übrigen ja auch für alles, was mit Digitalisierung zu tun hat. Voraussetzung, dass ich Daten ja nicht nur erhebe und ordne, sondern auch intelligent nutze. Ja, sonst ist es ja nur Kostenfaktor und kein Nutzenfaktor. Und ich glaube, der dritte Punkt auch Hand in Hand in der Kette, partnerschaftlicher Umgang zwischen Unternehmen und ich nenne es mal Kunden, ja, rechtlich vielleicht Auftraggebern hier und da, aber im Grunde genommen dem Kunden, was können wir gemeinschaftlich früh und während des Projektes und über Projekte hinweg mit den Daten tun? Wie können wir damit umgehen? Auch das kann für das Thema Wettbewerb ein großer Vorteil sein. Wir sehen das gerade bei längerfristigen Partnerschaften, dass natürlich das gemeinschaftliche Nutzen von Wissen, von Informationen, von Daten ein großer Vorteil sein kann, weil man dadurch einfach besser wird. Denk mal an unser Gespräch mit Klaus Wiens, wo es um die Erstellung von Supermarktflächen ging, wo man auch sagen muss, je mehr wir wissen über unsere eigenen Gebäude, desto cleverer sind wir am Ende in der Planung und Entwicklung und im Einkauf und all den Dingen, die da dranhängen. Das ist ja eine Variante davon. Ja, wie gut gehe ich mit den Dingen um? Wo sehe ich Wettbewerbsvorteile? Also unterm Strich würde ich sagen, ist es für die Unternehmer wichtig, diese Themen als Aktivposten zu begreifen und nicht nur auf Pflichtübung zu spielen, sondern zu überlegen im Unternehmen, wie können wir offensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit unsere Wettbewerbsposition verbessern und das etwas ganzheitlicher zu denken als nur eng an Vorschriften und Dokumentationspflichten entlang.
Ja, ja, ich, Christian, also auch auf dem, basierend auf dem, was du gerade gesagt hast, wenn ich für mich auch nochmal vor Augen führe, um das so ein bisschen runterzubrechen, so die Hauptthemen und Takeaways sozusagen von der Veranstaltung waren jetzt für mich persönlich, dass die Bauprozesse durch die Digitalisierung auch teilweise verändert werden, dass wir auch ein hohes Maß an Digitalisierung in den einzelnen Prozessen haben und haben werden, dass das Thema Nachhaltigkeit von hoher Bedeutung ist und jetzt wieder einhergeht mit dem Thema Digitalisierung, durch die Digitalisierung dann auch messbar wird. Das sind für mich Kernbotschaften. Und dass wir das Thema Energieversorgung, insbesondere in der Produktion des Rohstoffs, des Baustoffs, auch neu denken und teilweise viele auch schon neu gedacht haben. Und ich glaube, da auch noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist an Optionen. Also das sind für mich so diese drei Themen, die aber auch irgendwie alle wieder ineinander greifen.
Ja, sie sind ja auch als Thema an sich nicht neu, aber sie bekommen eine neue Wertigkeit und auch eine neue Verbindung zueinander. Und also ich würde das auch so für mich sehen, in den nächsten Jahren das Thema kompetenter Umgang mit Daten wird ganz relevant sein, unabhängig von der Unternehmensgröße. Das muss ich als Unternehmen lösen. Das Thema Nachhaltigkeit bleibt Teil von Wettbewerbsfähigkeit in mehreren Dimensionen, also von der Personalbeschaffung bis hin tatsächlich zum ressourcenschonenderen Wirtschaften, was immer auch betriebswirtschaftlich sinnvoll ist. Also da ist im Grunde, ich sag's mal etwas flapsig, egal, ob jemand diese Pflichten von mir fordert, bestimmte Dinge einzuhalten. In den allermeisten Fällen, wenn man es mittelfristig betrachtet, wird nachhaltigeres Wirtschaften immer auch wirtschaftlich sinnvoll sein. Das sollte man als Unternehmen unabhängig von der Umwelt, die einer wettbewerblichen Umwelt für sich lösen. Und ich glaube, was noch nicht voll entfaltet ist, ist das gewaltige Innovationspotenzial innerhalb der Branche. Also wenn man in Unternehmen anfängt, das Thema Innovation zum integralen Bestandteil, haben wir auch schon öfter besprochen, des unternehmerischen Tuns zu machen. Also Innovation nicht als Abteilung irgendwo mit einer Person besetzt im Keller anzusiedeln und einem knappen Budget, immer mit der Frage, was hat es denn gebracht am nächsten Tag, sondern zu sagen, wie können wir den Geist von Innovation in unserem Unternehmen stärken? Wie können wir die Gene der Tüftler und Entwickler, die wir haben, um intelligente Lösungen zu entwickeln, bei uns im Unternehmen freisetzen und die mittelfristig in gute Lösungen transformieren. Das geht ja nicht auf Knopfdruck. Ja, es ist wie Kreativität, ich kann nicht auf den Knopf drücken und sagen, Martin, jetzt bist du mal 5 Minuten kreativ und jetzt erwarte ich von dir etwas. Das braucht einen Vorlauf, das braucht einen Rahmen, das braucht eine Atmosphäre, das braucht auch geteilte Werte in dieser Richtung und also Nährboden könnte man sagen und auf dem kann das entstehen. Das muss, würde ich auch hier sagen, muss jedes Unternehmen selber schaffen, intern, dass ein solches Klima entsteht und Innovationen wachsen können. Also unterm Strich kann man sagen, die Branche steht vor großen Veränderungen. Ich habe wahrgenommen, dass die das positiv aufnimmt und sich da, ich würde sagen, ja fast offensiv, aber auf jeden Fall positiv mit beschäftigt. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben, da geht noch mehr, aber man hat angefangen, ist auf dem Weg. Geschwindigkeit, wir waren in den Bergen, das ist so, wenn man den Hang runterfährt, dann fährt man am Anfang ein bisschen langsamer und dann nimmt die Geschwindigkeit irgendwann zu. So würde ich das hier auch mal sehen. Die Vorträge haben gezeigt, Digitalisierung bleibt uns als Megathema und Trend erhalten. Wir sollten als Unternehmen und als Branche sehen, dass wir das als Steuerungsthemen nehmen, die Dinge messbar machen, dass wir aus der Messbarkeit wirtschaftlichen Sinn und unternehmerischen Sinn entwickeln, dass wir vielleicht auch neue Geschäftsmodelle daraus entwickeln. Man muss auch sagen, dass der Rahmen, den der DAV hier als Verband gibt, ein Nährboden auch für diese Innovation und Zukunftsfähigkeit der Branche ist. Finde ich extrem wichtig, diese Plattform zu haben. Wir haben das auch im Jahresbeginn auf der Infratech gesehen, dass so eine Messe oder ein Kongress, wenn man die richtigen Leute zusammenbringt, einfach auch Innovationspotenzial haben und Kräfte freisetzen in der Branche. Das braucht die Branche, um auch alle Akteure an einen Tisch zu bringen. Ja, und das, glaube ich, ein großes Thema ist, dass alle etwas näher zusammenrücken. Also was wir hier räumlich manchmal gehabt haben im Gedränge auf den Fluren, das, finde ich, gilt auch im übertragenen Sinne, dass der Wissenschaftler neben dem Unternehmer steht, neben dem Auftraggeber steht und miteinander darüber diskutiert, wo die Reise hingehen kann. Also da würde ich schon sagen, ja, der Weg in die Zukunft ist asphaltiert und kann asphaltiert sein und das kann sehr, sehr nachhaltig sein und sehr, sehr zukunftsweisend sein, wenn man es richtig macht.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube, wie du es auch gerade gesagt hast, Plattformen wie die Deutschen Asphalttage sind dabei auch immer wieder so ein Katalysator für solche Themen, sich zusammenzusetzen, zusammenzustellen, auch zusammen solche Reden zu hören, wie die Rede von Per Steinbrück, der ja nicht nur den Finger in die Wunde, sondern auch, sag ich mal, die Augen geöffnet für potenzielle Initiativen, positive Ansätze, aber auch der Appell an die eigene Selbstverantwortung, an das eigene Zutun zu dem. Also er hat ja auch John F. Kennedy zitiert, nicht nur, was der Staat für mich tun kann, sondern auch, was ich für den Staat tun kann. Also ich glaube, wenn ich solche Plattformen immer mal wieder auch nutze, um mein Mindset nochmal aufzufrischen und gemeinsam einen gewissen Motivationsschub zu halten, dann glaube ich, sind solche Plattformen wie jetzt die Deutschen Asphalttage in einem sehr, sehr positiven Rahmen eine absolute Chance für eine Branche, wieder einen weiteren Kick zu kriegen für die nächsten, in unserem Fall jetzt hier der Asphalttage, 2 Jahre, dass der Turnus ja ist, um wieder nach vorne schauen zu können.
Ja, also dem kann man eigentlich nichts hinzufügen. Ich finde, den Satz von Kennedy kann man hier auch nochmal aufs Unternehmen übertragen. Ja, frage nicht so sehr, was dein Unternehmen für dich tun kann, sondern auch, was du für dein Unternehmen tun kannst. Und dabei meine ich nicht die Erfüllung des Arbeitsvertrages, sondern eben genau diesen Geist, was nehme ich mit aus so einer Veranstaltung, was kann ich als Impuls ins Unternehmen übertragen. Da bin ich ja der Multiplikator. Ja, nicht alle Kolleginnen und Kollegen sind auf so einer Veranstaltung dann gewesen. Und ich glaube, den Geist sollten wir über die vielen Veranstaltungen, die es gibt, noch stärker betonen. Wie kann ich also gute Ideen ja als Multiplikator in den Unternehmen einbringen, unabhängig davon, ob ich jetzt Mr. oder Mrs. Innovation im Unternehmen bin und in dieser Abteilung beheimatet bin. Also das ist, glaube ich, ein Beitrag, den wir alle leisten können. Und insofern ist ja so eine Veranstaltung immer auch ein Stück Fenster in die Zukunft. Wie sieht das aus? Wie könnte es aussehen? Und die Aufgabe, die wir jetzt alle haben in den nächsten Monaten oder auch 2 Jahren bis zur nächsten Veranstaltung, ist, das in Realität umzuwandeln. Martin.
Auf jeden Fall.
Die Bergluft hat uns gut getan. Es waren 3 intensive, inspirierende Tage dort in einem tollen Rahmen, in toller Organisation. Und ich bin gespannt auf die Bergluft in 2 Jahren und auf die Asphalttemperatur in 2 Jahren.
Ja, Christian, ich auch. Ich freue mich auch wieder drauf. Und ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Veranstaltung.
Bis dann, Martin. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.